Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich bin zum ersten Mal von Winterthur hierher gekommen, früher noch von Schaffhausen. Seit dem August wohnen wir zu Winterthur. Im Mehrgenerationenprojekt von der Quellenhofstiftung in Neuhigi. 61 Wohnungen sind innerhalb von 3 Wochen bezogen worden. Und wir sollten jetzt lernen, miteinander auszukommen. 50% von diesen Wohnungen sind für Senioren reserviert gewesen und die anderen für Leute aus allen sozialen Schichten. Wir haben Alleinerziehende, wir haben Familien, wir haben Singles, wir haben Sozialfälle. Jetzt hat uns Corona einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wäre denkt sie, dass man einander häufig besucht, einander einlädt, miteinander isst und Sachen erlebt. Und das ist jetzt alles nicht möglich. Und meine Frau und ich gehören zu der Hochrisikogruppe. Wir müssen scheinbar aufpassen, dass wir nicht zu nahe bei jemandem sind. Und das macht es ein bisschen schwierig. Aber wir wohnen schön, ein bisschen am Rand von Winterthur, gegen Hegi zu und geniessen es, so können den Ruhestand zu verbringen. Ja, wir haben es mit dem Abstieg von Gott zu tun. Weihnachten war ja nur eine Zwischenstation von dem Abstieg. Nachher ist es noch viel schlimmer gekommen. Wir haben es vorhin gehört in dem Text Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen sagten Halleluja. Kannst denken, wir wenden gar nicht. Wir wenden einen Gott, der hinter der Wolke wohnt und der uns in Ruhe lässt. Aber nicht einen Gott, der zu uns herabkommt und uns so nahe kommt, dass man ihm nicht ausweichen kann. So einen Gott wollen wir nicht. Und darum ist der Abstieg ja nachher furchtbar gewesen für Jesus. Bis er am Kreuz gegangen ist und elend gestorben ist. Unheimliche Schmerzen. Aber dort ist der Sieg errungen worden. Und darum ist der Find ein besiegter Find. Und er hat keine Chance, wenn Jesus auftritt, muss er weichen. Und das war meine Hoffnung jetzt auch für heute Morgen. Wenn der Find da ist, dann wird alles gut. Und das Vorrecht haben wir bei Jesus. Corona spielt bei ihm keine Rolle. Er ist immer da. Er ist auch jetzt heute Morgen da. Und er will, dass wir uns an ihm freuen heute Morgen. Ja, steigen ich mit einer Frage. Gott hat ein Problem gehabt. Und zwar, wie bringe ich meinen Sohn möglichst unauffällig auf die Welt? Wenn Gott in seiner Macht und Herrlichkeit gekommen wäre, dann hätten wir ihn nicht vertreibt. Gott selber ist Starkstrom. Ich vergleiche es mal mit dem. Gott selber ist Starkstrom. Und wer mit ihm in Berührung kommt, der kann als normaler Mensch gar nicht existieren. Und darum muss der Starkstrom zuerst transformiert werden, dass er bei uns dann richtig aus der Steckdose kommt und es den Klapp gibt. Wenn Gott in seiner Macht und Herrlichkeit gekommen wäre, Menschen wären verschrocken und hätten natürlich keine Chance gegen ihn. Aber weil Gott Liebe ist, hat er die Menschen nicht wollen überfahren, sondern sich den Menschen in einer Form zeigen, wo sie ihn vertragen könnten. Darum hat Gott eine Leihmutter gesucht, die seinen Sohn austreibt, und auf die Welt bringt und der Sohn in einer ganz normalen Familie darf aufwachsen, bis dann seine Zeit gekommen ist, wo er 30 war, wo er öffentlich auftreten ist. Ich lese Philipper 2, Vers 6, wo es heißt: Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, wie Gott zu sein. Nein, Er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Jesus ist ganz normal oder fast ganz normal auf die Welt gekommen. Übrigens, Gott kommt einmal wieder in Macht und Herrlichkeit. Und was dann passiert, ist für den Großteil der Menschheit ein riesiger Schreck, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und dann zeigt, wer jetzt wirklich der eigentliche Herr ist auf dieser Welt, dann haben die meisten Menschen keine Chance mehr. Und die, die Jesus glaubt haben, werden dann von ihm auferweckt und in die Herrlichkeit kommen. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute Morgen. Ich möchte ein bisschen die lange Vorlaufzeit, die Gott sich genommen hat, um die Ankunft von seinem Sohn vorzubereiten, möchte ich mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben ja zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, zwischen dem Malachi als letztem Prophet und dem Matthäus, wo sie das erste Evangelium geschrieben hat, haben wir 450 Jahre Pause. 450 Jahre, wo scheinbar nichts passiert ist, wo man hätte aufschreiben können. Es gibt in der ganzen Geschichte der Juden gibt es nochmal eine 430-jährige Zeit, wo Gott nicht mehr geredet hat. Nachdem der Josef gestorben war, ist 450 Jahre gegangen, bis das Volk Israel aus Ägypten hat können sich verabschieden. 430 Jahre. Was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, in der Zeit, wo Gott scheinbar geschwiegen hat, hat er unheimlich aktiv geschafft. Damals bei Mose hat er 430 Jahre lang vorbereitet, damit der Exodus dann auch wirklich zur richtigen Zeit hat können stattfinden. Und auch jetzt zwischen dem Malachi, dem letzten Prophet im Alten Testament, und dem Matthäus hat Gott aktiv geschafft. Er hat dafür gesorgt, dass Jesus in vorbereitete Verhältnisse geboren worden ist. Wenn Gott scheinbar nichts tut, dann bereitet er etwas Grosses, etwas Neues vor. Das lernen wir bei Mose und das lernen wir bei Jesus. Und vielleicht sitzt jemand in unserer Mitte, der den Eindruck hat, Gott hat mich vergessen. Er redet nicht mehr. Es passiert nichts mehr. Ich darf Ihnen heute Morgen sagen, wenn Gott schwiegt, schwiegt er nicht. Dann ist er nicht passiv. Dann bereitet er etwas Neues vor. Und ich lasse Sie heute ein, gespannt sein, was das Neue wird sein, was Gott in Ihrem Leben vorbereitet. Wenn Gott schwiegt, hat er Großes vor. Wir wollen der Frage nachgehen, was hat sich denn müssen zuerst erfüllen, dass der Sohn von Gott hätte kommen können. Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Frage ist natürlich, ob Gott so lange gebraucht hat, bis er einen Erlöser gefunden hat. Wir haben so eine Stelle in der Offenbarung, Kapitel 4 und 5. Dort wird einer gesucht, der die Rolle öffnen kann, mit den sieben Siegeln. Man hat überall gesucht, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Überall hat man gesucht und es ist keiner gefunden worden. Und dann hat der Johannes, der das anschauen musste, hat angefangen zu briegen und gesagt, das gibt es doch nicht, dass keiner da ist, der Geschichte zu einem Ende führt. Und dann kommt der Älteste vom Thron, kommt zum Johannes und sagt, er ist gefunden. Er ist gefunden, Jesus, das Lamm Gottes. Und dann sah ich es, vor dem Thron, das Lamm Gottes. Er ist der Einzige, der würdig ist, unsere Menschheitsgeschichte zu Ende zu bringen. Er ist der Einzige. Und beim Vorbereiten bin ich gestern auf die Stelle gestoßen, 1. Petrus 1, Vers 20. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken. Mit anderen Worten, Gott ist nicht das Risiko eingegangen, die Welt zu schaffen und den Problem nicht mehr zu lösen. Er hat mit seinem Sohn, schon bevor die Welt entstanden ist, abgemacht, wärst du parat, wenn das Experiment Mensch schief geht, wärst du parat, auf die Welt zu gehen, auf die Erde zu gehen und dich zu opfern. Und Jesus hat gesagt, jawohl, jawohl, ich bin parat. Das war nicht erst kurz vor Weihnachten. Das war viel, viel früher, bevor die Welt entstanden ist. Gott hat optimale Verhältnisse geschaffen, damit Jesus in vorbereitete Situationen hineinkommt. Und ich habe 8 Punkte mir notiert, was denn das für vorbereitete Verhältnisse sind. Das erste ist, er müsse den Beweis erbringen, Menschen bringen es selber nicht fertig. Menschen können sich selber nicht erlösen. Menschen können selber nicht glücklich werden. Ich muss ihnen helfen. Dabei müssen wir uns bewusst sein, wo Jesus gekommen ist, da hat es schon grosse Religionen gegeben damals. Der Buddhismus ist 400 Jahre älter als Christentum. Hinduismus sogar noch länger hat es den gegeben. Es hat einen Haufen Götter auf der ganzen Erde. Griechische Götter, römische Götter, Taoismus und wie sie alle geheißen, hat einen Haufen Götter gehabt. Und wenn Gott der Meinung wäre, wie man heute dauernd propagiert, man braucht nicht einen Einzelnen, man braucht einen Mix von den verschiedenen Religionen, dann hätte der Sohn gar nicht müssen opfern. Gott hat gewusst, es klappt nicht. Und er hat ja mit dem Abraham nochmal einen Versuch gemacht. Er hat den Abraham berufen und hat mit ihm ein Volk aufgebaut. Das Volk Israel. Und als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist, haben sie sich geschworen, wir wollen dafür sorgen, dass alle Juden das Gesetz halten. Und wenn alle Juden das Gesetz halten, dann wird der Messias kommen. Und man hat eine extra Gruppe gebildet, die haben sich Pharisäer genannt, die müssen überwachen, ob alle aus Gesetz genau halten, damit der Messias kommt. Und der Paulus hat geschrieben, all das hat nichts genützt. Durch das Gesetz halten wird niemand gerecht. Niemand. Es braucht einen Messias. Es braucht einen, der sündlos ist und auf die Welt kommt und die Welt erlöst. Gehen wir zum Zweiten, was Gott vorbereitet hat. Politisch. Er hat ein Reich gemacht für den ganzen Mittelmeerraum, damit man hätte können frei umreisen. Ich habe mal das so mitgebracht. Das ist die damalige Welt, das Römische Reich. Jerusalem ist da ganz, ganz da unten. Finde ich nicht. Man geht nicht. Also Jerusalem ist ganz am rechten Ecke dort. Da sehen Sie Palästina. Und der ganze Mittelmeerraum war ein Reich. Das hat bedeutet, dass man überall hinreisen konnte, ohne Pass. Man konnte einfach reisen von einem Ort zum anderen, wo man wollte. Zur Zeit von Jesus war das noch nicht so wichtig, aber bei der Ausbreitung des Evangeliums ist das eine Wunderwaffe gsi, wo Gott geschaffen hat, dass das Evangelium sich sehr schnell ausbreitet hat. Was der Paulus damals hätte können, können wir heute zum Beispiel nicht mehr. Ich habe 2 Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel kann man heute nicht mehr von Jerusalem nach Antiochia reisen, direkt. Geht nicht mehr. Es hat eine Grenze. Wo der Libanon anfängt, der heutige Libanon, kommt man nicht durch. Ich habe mit Kulturferienreisen einen Paulusreise will vorbereitet, um möglichst genau den Spuren von Paulus nachzugehen. Nicht nur in der Türkei und nicht nur in Griechenland, sondern eben dort, wo es angefangen hat. Dann haben wir angefangen vorbereitet und gesagt, es geht ja gar nicht. Wir können zwar in Jerusalem anfangen, aber spätestens an der libanesischen Grenze ist fertig. Wenn man heute will auf Damaskus, dann muss man an Jordan abreisen, dort über die Grenze nach Jordanien und dann aussen rum nach Syrien, nach Antiochien. Das war in Paulus kein Problem gewesen. Wir können hin und her auf Jerusalem, auf Antiochien und von Antiochien wieder auf Jerusalem. Das hat keine Rolle gespielt. Das Zweite, was man heute nicht mehr kann, oder Paulus hat können, die erste Missionsreise hat ihn nach Zypern gebracht, nach Salamis. Er hat ein Schiff genommen in Antioche, in der Nähe von Seleucia, so hat der Hafen geheißen, und ist übergefahren. Kann man heute auch nicht mehr. Ich war mal in Seleucia und habe ein Schiff fotografiert, das auf Zypern fährt. Kannst du denken, ein kleines Häfeli haben die dort unten für ein paar Fischer. Man müsste heute über Tarsus, sollte in der Nähe, ist ein Hafen, und dann könnte man nachher auf Seleucia. Das Dritte, was der Paulus hat können und man heute nicht mehr kann, er ist von Salamis nach Paphos. Salamis ist heute türkisch und Paphos griechisch. Kann man nicht mehr einfach so über. Zum Teil sind strenge Grenzen. Wir sind einmal vom griechischen Teil auf den türkischen Teil über. Das war ein riesiger Kabarett, bis wir dort über sind. Paulus hat einfach herumreisen. Das ist wunderbar von Gott vorbereitet, damit das Evangelium nachher sehr schnell den Mittelmeer herumreicht hat. Das Dritte ist eine einheitliche Währung. Man hat die römische Währung Denar benutzt. Und die war überall gültig, auf der ganzen damaligen Welt. Überall hat man können zahlen. Es ist wie heute der Dollar vielleicht ein bisschen, oder der Euro. Ihr da in Schlaten, ihr müsst sicher zwei Portemonnaie haben. Ein Schweizer und ein Euro-Portemonnaie. Das war damals nicht nötig. Man konnte überall mit dem Denar zahlen. Das Vierte war Mobilität. Ich habe da Karten mitgebracht, um das einmal zu zeigen. Das ist die Karte von Griechenland. Rechts ist Philippi und links ist Thessalonik. Die Römer, die haben 80.000 Kilometer feste Strassen gebaut. Nicht einfach für die Autos, die hat es ja damals noch nicht gegeben, sondern für ihre Soldaten. Sie müssen zum Teil bis gegen Indien zu, um ihr Gebiet zu verteidigen, die Soldaten. Und sie müssen bis nach Spanien über und bis in den Norden haben sie müssen. Und sie haben pflasterte Strassen gemacht. Wenn man von Philippi, das ist dort oben, wenn man von Philippi nach Cavalla runterfährt, oder Neapolis heisst es in der Bibel, dann sieht man ein Stück Römerstrasse, gepflasterte Römerstrasse noch. Und dadurch hat man können das Evangelium sehr schnell verbreiten. Die Via Ignatia zum Beispiel, die ich da, oder wo ich eingezeichnet ist, braun, die ist der Paulus gelaufen, wo er von Philippi nach Thessalonik gegangen ist. Dann ist er nach Amphipolis und nach Apollonia. Das sind alles Orte, die in der Bibel vorkommen, in der Apostelgeschichte, nach Thessalonik. Gott hat das alles vorbereitet, damit das Evangelium sehr schnell nachher verbreitet wird. Das Fünfte sind eine Sprache, die man überall verstanden hat, und zwar interessanterweise nicht Latinisch, sondern Griechisch. Griechisch ist die Weltsprache, die damals war. Und man hat eigentlich sich mit Griechisch durchschlagen können in den meisten Ländern. Es ist wie heute Englisch. Wer Englisch kann, der kann fast in der ganzen Welt sich verständigen. Damals war es Griechisch. Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus gestorben ist, hat es eine Tafel gehangen. Die hat der Pilatus angetan. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Tafel heißt sei in Griechisch, Hebräisch und Lateinisch geschrieben gewesen. Steht im Lukas-Evangelium. In drei Sprachen. Also es war relativ einfach gewesen, das Evangelium zu verbreiten in der ganzen damaligen Welt. Und wo Jesus da war, ist das Alte Testament gerade auf Griechisch übersetzt worden. Dass aus dem Alten Testament können von den normalen Leuten damals gelesen werden. Und jetzt kommt das größte Problem für Gott. Der Stern von Bethlehem. Können Sie mal einen Stern verschieben am Himmel? Das geht nicht. Mit anderen Worten, Gott muss das Jahrhunderte oder Jahrtausende vorher so eingerichtet haben, dass genau an der Weihnacht der Saturn und der Jupiter zusammengekommen sind und den ganzen hellen Stern bildeten. Das heisst, sie sind nicht Sterne, sind so wie die Erde sind. Ja, Planeten. So hat er vorausgesorgt, dass die Weisen aus dem Osten gewusst haben, wo sie den neuen König suchen. Ich finde das grossartig, wie das Gott fertig gebracht hat. Übrigens hat Johannes Kippeler, ein gläubiger Astronom vom 16. Jahrhundert, der hat herausgefunden, dass die beiden Planeten, Jupiter und Saturn, 7 vor Christus, sich getroffen haben. Also 7 vor 0. Darum weiss man, dass Jesus nicht im Jahr 0 geboren worden ist, sondern etwa 7 vor 0. Dann würden wir also heute 2027 feiern. Aber der, der zurückgerechnet hat bis zur Geburt von Jesus, das war ein Mönch, der hat falsch gerechnet. Der Herodes, der, der das Kind von Bethlehem umgebracht hat, der ist 4 vor 0 gestorben. Folglich muss die Weihnacht vor 0 stattfinden. Übrigens ein anderer Astronom, der David Hughes, glaube ich, sagen wir dem, der hat herausgefunden, dass sogar im Jahr 7 die beiden Planeten sich 3-mal genähert haben. Und das erklärt auch, wieso dass die Weisen im Osten damals gesehen haben und wo sie in Bethlehem waren, dann wieder gesehen haben. Also Gott hat das grossartig gemacht. Das Siebte, was er vorbereiten musste, sind Menschen, die bereit sind, das Neue, die neue Welt, das Reich Gottes aufzubauen. Da hat er zum Beispiel den Johannes, den Täufer, geschenkt, einem alten Ehepaar. Der Johannes ist ein halbes Jahr älter als Jesus. Das weiß man aus der Weihnachtsgeschichte. Ein halbes Jahr älter. Der hat er also zuerst geschenkt, dann hat er Maria, da komme ich noch drauf, der Josef geschenkt. Der Josef, wo Jesus als Stiefvater adoptiert hat, damit Jesus in einer geordneten Familie aufwachsen kann. Er hat ja zuerst nicht willen. Und er gehört, dass Maria ist schwanger, dann hat er gesagt, nein, ohne mich. Ich bin nicht schuld. Und hat sie wollen verlassen. Ich komme auf das nachher noch. Dann hat er 12 Jünger gebraucht, wo Jesus ausgebildet hat und sie nachher ausgeschickt hat. Dann hat er einen Paulus geschenkt, wo Theologe par excellence war, uns wesentliche Teile vom Neuen Testament geschenkt hat in seinen Briefen. So hat Gott gesorgt dafür. Und das Achte habe ich mir noch notiert, in allen grösseren Städten vom Römischen Reich hat es jüdische Siedlungen gegeben. Und immer, wo Juden sich versammelt haben, haben sie eine Synagoge gebaut. Und wo der Paulus angefangen hat, evangelisieren, dann ist er zuerst in die Synagoge gegangen. Und erst, als ihn die Juden rausgerührt haben, hat er nachher draußen gepredigt. Gott hat wunderbar vorbereitet. Er hat auch die Juden vorbereitet, dass sie offen worden sind für den Messias. Und jetzt kommen wir zur Frage von der Maria. Was für ein Aufwand Gott nicht gescheucht hat, um seinen Sohn in die Welt hineinzubringen. Er hat einen der höchsten Engel, vielleicht ist sogar der höchste gewesen, zweimal 10 hintereinander auf Israel geschickt, um seine Botschaft loszuwerden. Wenn wir uns das mal vorstellen, hätte auch in einem kleinen Engel sagen, geh du mal auf Judäa, dort zu der Elisabeth oder zum Zacharias und dann gehst du zu Maria. Er nimmt den Höchsten oder einen von den Höchsten. Das heisst, das Anliegen ist so wichtig, dass ich den Besten nehme von meinen Engeln. Und der Gabriel hat ja zwei Besuche gemacht. Zuerst beim Zacharias, haben wir auch in Lukas 1, und dann eben bei der Maria. Und jetzt lese ich ein paar Vers aus Lukas 1. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen König Davids, verlobt. Man muss wissen, dass Verlobung damals schon einen rechtsverbindlichen Status gegeben hat. Man ist noch nicht körperlich zusammengekommen, aber man hat zueinander gehört. Und das hat das Dorf gewusst. Maria und der Josef, die gehören zueinander. Sie war mit Josef verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem erwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und jetzt ist Maria nicht mehr rausgekommen mit dieser Botschaft. Sie sagt, wie kann das geschehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und dann überspringe ich. Vers 37, Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Wir fragen uns als Nächstes, warum ausgerechnet Maria? Und zwar die Maria in Nazareth. Maria kommt als Name 51 Mal vor im Neuen Testament. Und es gibt 8 verschiedene Maria im Neuen Testament. Nicht nur Maria, Mutter von Jesus, sondern ein Haufen andere. Maria Magdalena ist berühmt. Und Maria, die Mutter des Jakobus und des Joses und so weiter, hat 8 verschiedene Maria. Ausgerechnet die eine besucht den Engel. Die Frage ist, warum? Ich habe auch wieder ein paar Punkte notiert. Das Erste ist, sie war Jungfrau. Damit erfüllt Gott eine Prophezeiung aus dem Jesaja. Jesaja 7, Vers 14 heißt: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Eine Jungfrau. Das heisst, eine, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Und jetzt kommen wir zu einem heiklen Punkt, nämlich die Frage, ist Maria denn sündlos gewesen, damit sie Jesus austragen und gebären konnte? Die katholische Kirche behauptet das nämlich. Ich zitiere aus dem Lexikon. Am 8. Dezember übrigens feiert die katholische Kirche immer Maria Empfängnis. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo Jesus hineingelegt worden ist in ihren Leib, sondern wo sie empfangen worden ist von ihren Eltern, Maria. Und jetzt steht, die unbefleckte Empfängnis ist ein römisch-katholisches Glaubensdogma, das nicht mit der Jungfrauengeburt verwechselt werden darf. Nach der Lehre von der unbefleckten Empfängnis wurde die Gottesmutter Maria von jedem Makel der Erbsünde unversehrt. Von jedem Makel der Erbsünde unversehrt, jedoch auf natürliche Weise von ihrer Mutter empfangen und geboren. Damit rettete Gott Maria vom allerersten Augenblick ihres Lebens an vor der Macht der Sünde. Anders als die Lehre von der Jungfrauengeburt wird die Lehre von der unbefleckten Empfängnis im Allgemeinen weder von Protestanten noch von orthodoxen oder altkatholischen Christen geteilt. Die Lehre in der katholischen Kirche gilt seit dem 8. Dezember 1854. Ich wage mir, der katholischen Kirche zu widersprechen an diesem Punkt. Maria war nicht sündlos. Maria war ein ganz normaler Mensch wie wir alle. Ein Mensch, der sich Mühe gegeben hat, so zu leben, wie Gott will. Aber damit war sie nicht sündlos. Ich stelle es mir heute anders vor. Und ich glaube, dass wir, wo wir heute leben, es leichter haben, das zu glauben, als noch unsere Großeltern. Man redet heute von der In-vitro-Fertilisation. Das heisst, ein befruchtetes Ei wird die Gebärmutter von der Frau, die meistens Spenderin von dem Ei ist, ist aber nicht zwingend, in die Gebärmutter hineingelegt und wächst dort zu einem normalen Kind. Und so stelle ich mir die Jungfrauengeburt vor. Nicht so, der Josef hat den Samen nicht gegeben, weil er sündig ist, aber Maria hat ihn dürfen nehmen, weil sie sündlos ist. So denkt die katholische Kirche. Und ich denke, es ist falsch. Gott benutzt eine einfache Frau, Maria, und leiht ein befruchtetes Ei in ihren Leib, wo dann geboren wird in Bethlehem. Das ist ein wichtiger Grund, warum Maria ausgewählt worden ist. Das Zweite, sie hat dem Engel geglaubt, wo ihr das gesagt hat, im Gegensatz zum Zacharias. Der Zacharias, der 6 Monate vorher besucht worden ist, dass seine Frau ein Kind bekommt, der war nämlich skeptisch gewesen. Der hat zum Engel gesagt, wie ist so etwas möglich? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist alt. Also die Wechseljahre sind vorbei gewesen, bei der Elisabeth, bei seiner Frau. Bei den Männern kann man noch sagen, es wäre auch später noch möglich, aber Kind gibt es bei uns keine mehr. Das war für Elisabeth klar gewesen und für den Zacharias. Ich habe eine englische Übersetzung gefunden, die sagt, übersetzt den Satz vom Zacharias, Do you expect me to believe this? Erwartest du wirklich von mir, dass ich dir das glaube? Sagt der Zacharias zum Engel, zum Gabriel. Zum höchsten Engel, wo Gott extra zu ihm schickt, den Tempel. Für Maria ist klar gewesen, wenn das der Engel sagt, dann glaube ich ihm. Dann glaube ich, dass es so rauskommt, auch wenn sie sich bewusst war, jetzt fängt eine schwierige Phase an in meinem Leben. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie hätten eine 17-jährige Tochter. Und die käme eines Tages heim und sagt, ich bin schwanger, aber im Fall nicht von dem, wo ich verlobt bin, sondern vom Heiligen Geist. Ich dachte, das darf man vorstellen. Ja. Man kann es auch so begründen. Das ist für Maria genauso schwierig gewesen, wie das für heute schwierig wäre. Heute ist es ein bisschen einfacher, ja, ohne dass man geheiratet ist, ein Kind bekommen, ja, das machen wir heute halt. Das war damals nicht gewesen. Klare Verhältnisse. Und Maria kommt mit dieser Botschaft heim. Zu ihren Eltern, ich bin schwanger. Und dann erzählt sie es dem Josef. Und das war noch schwieriger gewesen. Dann sagt Josef, ohne mich. Dann verlor ich dich. Und nachher wird es langsam zum Geschwätz im Dorf, in Nazareth. Maria ist schwanger, weißt du wie? Die fromme Maria, ausgerechnet dir. Ja, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Wie bitte? Heiliger Geist, was ist das? Haben wir nicht gewusst damals. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Es also ist in eine ganz schwierige Situation gekommen. Es heisst von ihr, sie sei ein paar Monate zu ihrer Tante Elisabeth, eben zu der, die auch schwanger war, gegangen. Und hat ihr vermutlich im Haushalt geholfen, in der Schwangerschaft. Eine alte Frau, die ein Kind erwartet. Dort war Maria ein paar Monate, gewesen, bevor sie wieder auf Nazareth zurückgekommen ist. Maria hat einfach gehorcht. Aber das Schöne ist am Ganzen, Gott lässt Maria nicht hängen. Wir haben in der Bibel eine ganze Reihe von objektiven Bestätigungen von Gott her, wo Maria und Josef nicht können beeinflussen. Zum Beispiel hat Josef einen Engel bekommen, Besuch von einem Engel. Dort heisst es nicht von Gabriel, sondern einfach ein Engel. Und hat ihm gesagt, du, im Fall stimmt denn das, was Maria dir gesagt hat? Das Kind ist vom Heiligen Geist. Du sollst sie heiraten. Und er war gehorsam, hat sie geheiratet. Aber sie hatten noch keinen Geschlechtsverkehr, bis Jesus geboren war. Nachher schon. Jesus hatte Brüder, liebliche. Halbbrüder. Und Schwestern. Die katholische Kirche behauptet, das sei Cousin und Cousine gewesen. Maria hat nie mehr ein Kind bekommen. Es ist interessant, wie viel man in die Bibel hineinlesen kann und daraus ein Dogma machen. Dass sie es auf Bethlehem haben sie auch nicht wollen. Das hat der Kaiser Augustus veranlasst. Oder dass die Hirten gekommen sind, in den Stall gekommen, Jesus arbeiten, das haben die Engel veranlasst. Maria und Josef haben sie nicht bestellt. Dass die Weisen aus dem Osten gekommen sind, hat Gott veranlasst. So hat er x Sachen gemacht als Bestätigung, es ist richtig, das Kind ist nicht vom Josef, das Kind ist vom Heiligen Geist. Das Dritte, was ich mal so aufgeschrieben habe, sie kennt sich in der Bibel gut aus. Man muss wissen, dass damals Frauen nicht haben dürfen, sich bilden lassen. Also eine Frau war normalerweise Analphabetin, die hätte heiraten und Kinder bekommen. Und das ist dann die Altersversicherung geworden für die Eltern. Aber in die Schule hat man damals nicht dürfen als Frau. Woher hat sie denn den Lobgesang gehabt, wo wir in Lukas 1 auch haben? Ein Lobgesang, wo viel abgeschaut war von der Hanna, von der Mutter von Samuel, 1. Samuel 2. Dort hat Hanna einen wunderschönen Lobgesang genommen und Maria zitiert den Lobgesang. Ich nehme an, sie hat einen Teil davon auswendig gelernt. Sie hat in der Synagoge gut aufgepasst, in den Gottesdienst und hat das gelernt. Übrigens, wer von Gott will geleitet werden, der tut gut daran, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Gott holt gern die, die auf ihn hören und mit ihm reden. Und das Vierte und Letzte, sie war bereit, ihren Körper Gott zur Verfügung zu stellen. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Sie ist Werkzeug geworden mit ihrem Körper, um den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. An dieser Stelle begreife ich ein bisschen die katholische Kirche, dass sie Maria sehr hoch hängt. Für meine Begriffe zu hoch. Maria war eine besondere Frau. Nicht erst, wo sie Jesus empfangen hat, sondern schon vorher eine Frau, die wollte mit Gott leben. Sie stellt ihren Körper Gott zur Verfügung. Und damit wären wir wieder bei uns. Der Paulus sagt ja, unser Leib sei ein Tempel vom Heiligen Geist. Wir sollen unseren Leib Gott zur Verfügung stellen. Nicht nur der Leib, aber auch der Leib, Seele und Geist. Alles sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Damit er mit uns arbeiten kann. Fassen zusammen. Wir merken uns vier Sachen. Vier Sachen so einfach zum Mitnehmen, wenn wir heimgehen. Das Erste, was ich gesagt habe, wenn Gott schweigt, dann ist er am Vorbereiten von etwas Neuem. Wenn Gott schweigt, dann bereitet er Großes vor. Ich sage das nochmal bewusst denen, die den Redu kennen, Gott hat so lange nicht mehr zu mir geredet. Was ist eigentlich los? Es sei denn, sie betet nie mehr, es sei denn, sie lesen die Bibel nie mehr. Dann kann es sein, dass das der Grund ist, dass Gott nicht mehr redet. Gott benutzt gern sein Wort, um zu uns zu reden. Aber er ist an der Arbeit. Wir sind ihm nicht gleichgültig, auch wenn ich ihn im Moment nicht spüre. Das Zweite, was wir bei der Maria lernen und beim Zacharias, Gott kommt immer überraschend. Meine entscheidenden Weichenstellungen in meinem Leben, ich habe etwa vier verschiedene Weichenstellungen, die alle in einem Hotelzimmer stattgefunden haben. Weil ich viel auf Reise war bei der SBB, habe ich viel im Hotel meine Bibel gelesen und gebetet. Vier von diesen Weichenstellungen sind alle in einem Hotel passiert. Nicht, weil ich gesagt habe, Gott, jetzt brauche ich etwas, sondern ich habe einfach normal die Bibel gelesen und Gott hat plötzlich angefangen zu reden. Und ich habe gewusst, jetzt muss ich gehorchen. Er kommt immer überraschend, aber er kommt. Vielleicht in einer Predigt. Vielleicht heute Morgen. Das kann ja passieren, dass sie plötzlich die Rede kennen. Jetzt redet nicht mehr der da vorne. Jetzt redet der andere, der Unsichtbare. Jetzt redet er zu mir und will in mir etwas Neues machen. Das kann ja passieren. Das wäre das Schönste für einen Prediger. Wenn jemand heimgeht und sagt, heute hat Gott mich angesprochen. Heute hat er mir etwas Neues gesagt. Schöne ist bei der Maria, Gott stellt sich auf unser Fassungsvermögen ein. Er ist der Allmächtige und er weiß, wie wir ansprechbar sind. Mich hat er sehr oft beim Bibellesen angesprochen. Mich hat er sehr oft beim Beten angesprochen. Das ist die Art, wie er es bei mir gemacht hat. Bei anderen macht er es auf andere Art. Vielleicht kommt ein Engel. Woran hat übrigens Maria gemerkt, dass es ein Engel ist? Die Künstler, die Engel zeichnen, zeichnen sie meistens mit Flügeln. Und die meisten Engel kommen ohne Flügel. Wir haben Cherubim und Seraphim. Die sind mit Flügeln ausgestattet gewesen. Steht im Alten Testament. Ezekiel 1 zum Beispiel. Die haben Flügel gehabt. Aber sonst kann ein Engel auch ganz normal in unser Leben hineintreten. Und ich realisiere erst später, oh, das könnte jetzt aber ein Engel gewesen sein. Ich hatte einen Krishona in meiner Klasse einen gehabt. Der hat den Eindruck gehabt, er müsse in Mission. Damals, nicht erst auf Krishona, sondern vorher, wo er einen normalen Beruf hatte. Er müsse in Mission. Und dann hat er mit Gott abgemacht. Wenn du mich an dem Tag, an dem Ort, durch die Person, glaube ich sogar noch, ansprichst auf Mission, dann nimm es ernst und gang. An dem Tag, an dem Ort, von dieser Person ist er angesprochen worden und ist ein gesegneter Wycliffe-Missionar geworden. Gott weiß, wie wir ansprechbar sind. Wir müssen seinen Willen nicht aus den Fingern raussuchen, sondern parat sein, so wie Maria, und das war der letzte Punkt, unseren Körper ihm zur Verfügung stellen. Mit Lieb, Seele und Geist, alles, alles soll dir gehören. Ich will dir dienen mit allem, was ich habe. So bete ich einmal, bevor ich zu einer Predigt fahre. Ich gebe dir Leib, Seele und Geist. Füll du mich mit dem Heiligen Geist, damit etwas geschieht in einer Predigt. Aber das ist nicht Vorrecht von einem Prediger. Das können wir alle tun. Gott, ich stelle dir heute meinen Körper zur Verfügung. Leib, Seele und Geist. Mach du mich zu deinem Werkzeug, zu deinem Instrument, um Menschen zu erreichen. Ich will noch beten. Herr, du lebendiger, wunderbarer Gott, wie hast du dich abgelassen? Wie hast du dich erniedrigt? Jesus, der du die Herrlichkeit gehabt hast beim Vater, hast sie verloren und bist Mensch geworden. Und kannst uns verstehen. Herr, wir danken dir. Danke dir, dass du den Weg bis zum Kreuz gegangen bist. Und danke, dass du an Ostern noch verstanden bist und lebst und jetzt in unserer Mitte bist. Dass du dort den Heiligen Geist redest, wie sonst niemand reden kann. Danke vielmals. Begleite uns in diese Festtage. Schenk, dass nicht Corona bestimmend ist bei unseren Gesprächen, sondern du, der du gekommen bist, um uns zu retten. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.